Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo Ekklesiakirche Pforzheim, hallo alle Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ein ganz besonderer Sonntag, kein normaler. Heute ist Muttertag und davon merken wir nichts. Heute ist Muttertag.
Meine Mama ist mein bester
Bester
Freund.
Freund,
Meine Mama,
meine Mama.
weil sie mit mir lacht und mit mir weint.
Meine Mama.
Meine Mama. Danke, Mama.
Ja! Hey, ich hoffe, euch hat diese tolle Einlage gefallen. Wir haben echt alles gegeben dafür. Und ernsthaft, wir sind echt dankbar für unsere Mütter, für all das, was ihr gegeben habt. Und ich will auch besonders meine Mama grüßen. Ich hab dich lieb, du bist die beste Mama der Welt. Meine Mama sagt immer, ich wünsche dir mal so ein Kind, wie du es warst, weil ich besonders anstrengend war. Aber ich bin echt dankbar für die Erziehung, all das, was sie mir geschenkt hat in der Zeit. Mama, du bist die Beste. Und wir danken echt allen Müttern. Ja, und jetzt wollen wir den Gottesdienst starten und wir wollen jetzt Lobpreis machen. Wir wollen vor Gottes Thron kommen. Und ja, nutze diese Zeit, um vor Gott zu kommen, die Zeit mit ihm ins Gebet zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Bis dann.
Jeder von uns stellt sich immer wieder die Frage, hey, was geht eigentlich in Menschen vor? Was für Motive haben sie auch gerade mir gegenüber? Ja, was denken sie über mich? Meinen sie es gut mit mir? Ist, glaube ich, eine Frage, die uns alle total tief bewegt. Und mich hat früher als Kind und als Jugendlicher diese Frage jeden Donnerstag bewegt. Ja, hier gehen mal Grüße raus an meine Mama in Suhlendorf in Niedersachsen. Ja, weil bei uns gab es immer jeden Donnerstag den Putztag. Und Putztag, das hieß, dass jeder von uns Kids dafür verantwortlich war, sein eigenes Zimmer aufzuräumen, Staub zu wischen, Staub zu saugen. Und dann gab es noch ein paar Pflichten, die sich so auf den Rest vom Haus bezogen haben. Ich weiß, zum Teil habe ich gewischt, ich habe die obere Etage gesaugt, ich habe den Keller gefegt. Und das waren so Aufgaben. Und da habe ich mich ganz oft gefragt, hey, meinen es meine Eltern wirklich gut mit mir? Meint es meine Mama gut mit mir? Und ich kannte das auch nicht von irgendwelchen anderen Leuten in meiner Klasse, dass es diesen Putztag da gab. Und wisst ihr, es gab dann auch noch andere Pflichten. Ich war so für einen bestimmten Busch auf unserem Grundstück verantwortlich, musste den manchmal schneiden. Ich habe den Rasen gemäht, ich habe Holz gehackt zum Teil. Ich habe die Einfahrt und den Bordstein gefegt oder Schnee geschippt im Winter. Und da habe ich mich oft gefragt, boah, meine Eltern meinen dies überhaupt gut mit mir? Das ist ja so fies und so ungerecht. Und irgendwann gab es dann mal diesen Moment, dass ich in der Schule war und wir haben den Klassenraum sauber gemacht und ich hatte einen Besen und habe gefegt. Und da tippt der Lehrer mir auf die Schulter und sagt, hey Michael, das ist ja der Hammer, du kannst echt mal mit dem Besen umgehen. Du bist der erste Schüler seit Jahren, der weiß, wie man das Ding richtig anpackt, ja, der irgendwie weiß, was das überhaupt ist, dass man das bewegen kann, irgendwie in mehrere Richtungen und wie man damit wirklich sauber macht. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, ha, Mama und Papa haben es wirklich gut gemeint. Und das habe ich später immer wieder erfahren, in meiner Ausbildung, im Studium, aber auch jetzt so als Familienvater. Es ist so gut, dass man gelernt hat zu arbeiten. Aber diese Frage, meinen es die anderen gut mit mir, die hat mich noch an anderen Stellen bewegt. Zum Beispiel im Fußballverein. Da hatte ich einen Teamkollegen und er war gleichzeitig der Sohn vom Trainer. Und manchmal habe ich mich gefragt, ey, welche Motive hat eigentlich mein Trainer? Meint er es gut mit uns? Will er das Beste für die Mannschaft? Warum lässt er seinen Sohn spielen und nicht mich? Ich bin doch eigentlich besser. Hey, was geht da ab? Oder als Schüler hat man immer das Gefühl gehabt, oder? Dass die Lehrer so ihre Lieblingsschüler haben und dass irgendwie die können machen, was sie wollen, die können sagen, was sie wollen, schreiben, was sie wollen in ihrem Aufsatz. Und die kriegen irgendwie immer eine bessere Bewertung als man selbst. Man hat sich gefragt, hey, sind eigentlich Lehrer fair? Meinen die es wirklich gut mit mir? Und ich merke, bis heute ist es so, ja, bei Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie es gut mit mir meinen, da fällt es mir unglaublich leicht zu vertrauen. Diese Leute schätze ich total. Und wir wollen uns heute mal mit einem Mann beschäftigen, den diese Frage umgetrieben hat. Hey, gibt es eigentlich irgendjemand da draußen, der es gut mit mir meint? Und dieser Mann, er hatte eine Begegnung mit Jesus. Markus 1, 40 bis 45. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn: Hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer, das Mose vorgeschrieben hat. Also es gab einen Brauch aus dem Alten Testament, dass man zum Priester gehen musste, um seine Heilung sozusagen zu bestätigen. Das soll ein Zeichen für die Menschen sein, dass du wirklich geheilt bist. Der Mann ging weg und jetzt kommt's, er machte genau das Gegenteil von dem, was er sollte. Doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf, aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Ihr Lieben, ich will mich heute mal so ein bisschen an Corona entlanghangeln und mein erster Gedanke lautet deswegen auch: Meine Quarantäne ist zu Ende. Hey, wir haben ja immer mehr Lockerungen, wir dürfen wieder mehr, okay? Wir müssen immer unsere nette Gesichtsverkleidung da mitnehmen. Aber das ist, glaube ich, ganz okay. Man freut sich, dass man vielleicht irgendwann wieder irgendwas essen gehen kann und draußen sein darf. Man darf sich jetzt schon, glaube ich, auch besuchen, aus zwei verschiedenen Haushalten zusammenkommen. Wow, es wird besser. Aber hier geht es um was viel Tieferes. Wisst ihr, die Situation von diesem Aussätzigen, die können wir vielleicht nie wieder so gut verstehen wie jetzt im Moment, wie jetzt in dieser Corona-Zeit. Aussatz, das war damals eigentlich so ein Überbegriff für jede Menge ansteckende Hautkrankheiten, die in der Regel nicht heilbar waren und sehr oft auch zum Tod geführt haben. Und wisst ihr, wenn du vom Aussatz betroffen warst, wenn deine Haut irgendwelche Flecken hatte, dann warst du raus und zwar buchstäblich aus allem. Du warst raus aus deinem Job, du warst raus aus deiner Familie, du warst raus aus deiner Wohnung, du warst raus aus deiner Stadt, du warst raus aus der Beziehung mit Gott. Da ging überhaupt nichts mehr. Keine Kohle, keine Beziehung mehr, kein Haus und keine Chance, Gott noch zu begegnen. Und wisst ihr, für uns ist der Glaube ja irgendwie so eine Privatsache, die hat manchmal viel zu wenig Auswirkungen auf unser Leben. Aber für die Juden damals, für die Gläubigen damals, das bestimmte ihr ganzes Leben und das bestimmte auch die ganze Gesellschaft. Also wenn du raus warst aus dem Gottesdienst, du warst raus aus allem, du warst dann absolut, ja, daher kommt dieser Begriff, wie ein Aussätziger zu sein. Du warst kein Teil mehr der Gesellschaft. Du konntest nicht mehr am Synagogengottesdienst teilnehmen, quasi nicht mehr zu deiner Kirche gehen, ja, auch nicht mit Sicherheitsabstand. Du durfst nicht mehr in den Tempel rein, dich hat keiner zu Hause besucht, ja. Das war alles da. Und als Aussätziger musstest du sogar, wenn du anderen Menschen begegnet bist, noch laut schreien: Aussatz, Aussatz, damit die Leute sich rechtzeitig vor dir in Sicherheit bringen konnten. Und schon aus dem Alten Testament wissen wir, dass Aussätzige auch gar nicht mehr in den Dörfern und in den Städten gelebt haben, sondern irgendwo außerhalb in so Camps, ja, aber ohne Wohnwagen und ohne Dusche, wo du einen Euro reinwerfen konntest, um dich wenigstens mal frisch zu machen. Da ging gar nichts mehr, das waren Obdachlose, Freunde. So, und das Schlimmste war aber jetzt hier für diesen Mann, dass er religiös unrein war. Das war so vom Alten Testament und das zeigt immer was wir gar nicht mehr so nachvollziehen können, von Gottes Heiligkeit. Deswegen durfte in den Tempel eigentlich nichts Unvollkommenes hinein. Auch die Opfertiere, das musste alles perfekt sein. Und wenn du krank warst, dann durftest du tatsächlich nicht mehr Teil des Gottesdienstes sein. Das ist für uns total schwer verstehbar, aber weißt du, für Gott selbst die Auswirkungen der Sünde, für die du persönlich gar nicht kannst, die machen dich eigentlich ja unfit sozusagen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es ist etwas von der Heiligkeit und Schönheit Gottes, die wir hier sehen. Und da gab es wirklich ein Problem für die Menschen. Und darüber hinaus war es noch so, dass die Leute damals eigentlich dachten, so von der Geschichte Israels her, da gab es nämlich immer wieder Fälle, dass Leute auch von Gott bestraft worden sind, mit Aussatz für ihren Ungehorsam. Und deswegen, wenn du selbst diese Krankheit hattest, dann war immer irgendwie dieser Verdacht da, diese Unterstellung, hey, er ist wahrscheinlich selber schuld. Gott hat ein Problem mit ihm und deswegen hat er ihn so bestraft. Und von daher haben wir auch echt kein Mitleid mit ihm. Er müsste eigentlich nur mal ehrlich sein über seine Schuld und so weiter. Also du hattest immer auch noch dieses Stigma, dass du eigentlich jemand bist, der bei Gott total unten durch ist. Ich glaube, wir können das richtig gut mit Corona vergleichen. Weißt du, wir haben jetzt diese Fälle erlebt, dass Leute auch gerade in Italien, alte Menschen alleine gestorben sind, die Familien durften nicht mehr zu ihnen. Aber auch in Deutschland gab es solche Fälle. Und soll ich dir was sagen, wenn du aussätzig warst, du bist immer alleine gestorben. Das war ganz normal. Diese Abstandsregelungen, die wir heute kennen, weißt du, so ein Aussätziger, der hatte keine Aussicht darauf, dass das jemals wieder ein Ende haben könnte. Die Ausgangsbeschränkungen, die galten für ihn für immer. Die Gottesdienste, die wir jetzt nicht persönlich feiern konnten, er wusste, ich werde nie wieder Gottesdienste feiern können. Er wusste, ich werde meine Enkelkinder nie wieder sehen. Im Moment wird ja darüber diskutiert, oder die Bundesregierung versucht, eine App an den Start zu bringen, ja, die dich dann auf deinem Smartphone warnt, wenn du mit einem positiv Corona-Getesteten da irgendwie in Verbindung kommen könntest. Soll ich dir was sagen bei diesem Aussätzigen, hey, der in unserer Zeit gelebt, da hätte das Handy wäre explodiert, weil es ständig Alarm geschlagen hätte. Also wenn wir in Vers 40 plötzlich lesen, einmal da kam ein Aussätziger zu Jesus, dann ist es ein absoluter Skandal. Dieser Mensch hatte überhaupt nichts in dieser Stadt zu suchen, in der Jesus gerade zu Besuch war. Und der hatte anderen Menschen eigentlich gefälligst aus dem Weg zu gehen. Und wisst ihr, aus Lukas 5, da wird diese Geschichte auch erzählt, da wissen wir auch, dass der nicht nur 1, 2, 3 Pickel an seinem Körper hatte, sondern das heißt, der war voller Aussatz. Der war über und über mit Aussatz übersät. Da war nichts mehr zu verstecken. Aber Jesus reagiert ganz anders als gedacht. Jesus macht keinen Skandal draus, dass dieser Aussätzige plötzlich vor ihm liegt. Der erschrickt auch nicht, der wird nicht panisch. Er wird aber auch nicht wütend und ablehnend und fängt an, diesen Menschen zu beschimpfen. Er hebt die Quarantäne, ja, die seine Quarantäne war, einfach auf und er macht diesem Aussätzigen klar, hör mal zu, egal was du denkst, egal was die Leute sagen, es ist vollkommen okay, dass du da bist. Woran lag das eigentlich? Wisst ihr, die Leute dachten damals über diesen Aussätzigen und über die Kranken vielleicht im Allgemeinen, ha, hier ist ein Mensch, wo man an seinem Äußeren schon erkennt, dass mit seinem Inneren was nicht in Ordnung ist. Ey, dass der äußerlich unrein ist, zeigt, dass der innerlich auch ein echter Dreckskerl ist. Und Jesus, der schaute diesen Menschen ganz anders an. Er sagte sich, hier ist ein Mensch, dessen Äußeres zeigt, dass mit dem Inneren aller Menschen im Grunde was nicht in Ordnung ist. Verstehst du? Und Jesus sagte, nur weil es bei diesem einen Menschen äußerlich Dinge gab, sichtbar gab, die nicht in Ordnung waren, die nicht gesund waren, das täuscht mich nicht darüber hinweg, dass innerlich mit allen Menschen was nicht stimmt. Und Jesus, der ist hier der Sohn Gottes. Weißt du, wenn er Menschen, die in seinen Augen dreckig sind, in Quarantäne schmeißen würde, dann hätte er alle Menschen wegsperren müssen. Und deswegen war Jesus immer ganz anders gepolt. Und er sagte, ich lasse diesen einfachen Gedanken nicht zu. Jemand, der krank ist, ist schuldig. Jesus sagte, hey, aus Gottes Sicht ist jeder Mensch vor ihm schuldig. Paulus hat mal später das so gesagt, Römer 3, 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen geben wollte. Und deswegen nimmt Jesus diesen Menschen an. Er sagt, egal wer du bist, egal was du getan hast, egal was mit dir ist, ich nehme dich an. Und Jesus hat selber im Grunde am Kreuz genau dasselbe auf sich genommen, was auch dieser Kranke hier erlebt hat. Jesaja 53, da wird es eigentlich angekündigt, wie Jesus mal am Kreuz sterben würde. Und es wird gesprochen in Bildern von Krankheit und von Schmerzen und von Schande. Wir lesen uns das mal durch, um klarzumachen, dass Jesus im Grunde genau dasselbe erlebt hat am Kreuz und noch krasser, was dieser Aussätzige Tag für Tag erlebt hat. Jesaja schrieb Jahrhunderte, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, über Jesus. Er wurde verachtet, von allen gemieden, das war, was dieser Aussätzige auch erlebt hat. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet, ja, das ist, weil Jesus, der Körper von ihm war am Kreuz zerstört, das war schrecklich. Wir lesen weiter, man konnte seinen Anblick kaum ertragen, wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet, all das ist am Kreuz passiert, so haben die Menschen Jesus angeschaut, die Juden, aber auch die Römer und ja, so war das. Dann geht es weiter, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Jesus schaut nicht nur auf äußerliche Dinge, er schaut nicht auf Menschen, die krank sind oder auf Menschen, an denen man äußerlich merkt, dass mit ihrem Charakter was nicht stimmt, äußerlich merkt, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben, äußerlich merkt, dass sie schwierige Persönlichkeiten sind. Jesus sagt, hey, ich kenne euch alle und wenn ich euch in Quarantäne stecken müsste wegen dem Dreck, der in euch ist, dann müsste ich euch alle in Quarantäne stecken. Ihr müsstet alle für immer von mir getrennt sein, aber stattdessen trägt Jesus die Strafe für alles, was mit uns nicht stimmt. Er trägt den ganzen Dreck unseres Lebens ans Kreuz, damit wir eine Beziehung mit Gott haben können, damit er uns annehmen können. Und deswegen darfst du wissen, was Jesus hier für diesen Aussätzigen getan hat, das will er auch für dich tun. Es gibt nichts, was dich von Jesus trennen muss. Egal, wer du geworden bist, egal, was du getan hast, egal, wie krass es ist, selbst wenn du ein Mörder wärst oder was auch immer, du darfst zu Jesus kommen und wissen, dass er auch für deine Schuld und für den Dreck deines Lebens gestorben ist. Ich erinnere mich noch sehr genau an den ersten Tag in der dritten Klasse in der Grundschule. Wir waren gerade umgezogen. Ich kannte niemand in diesem Ort. Ich kannte niemand in dieser Klasse. Und ich bin von Tisch zu Tisch gelaufen. Und keiner wollte mit dem Neuen sitzen, mit dem komischen Dialekt aus Süddeutschland, wo er da aufgewachsen war. Alle haben gesagt, nö, geh weiter, nee, hau ab, und so weiter. Und bis ich an den Tisch von Kai kam und er sagt, hey Mann, klar, komm, setz dich hin. Und es war damals so krass und so wichtig für mich. Und soll ich dir was sagen? Das hat Jesus für dich getan. Er hat die Quarantäne aufgehoben. Du darfst zu Gott kommen mit allem, was du bist und hast. Du musst nicht so bleiben, aber du darfst erstmal kommen. Ein zweiter Gedanke, der mir auch nochmal so wichtig geworden ist in dieser Corona-Zeit. Ich kann Jesus vertrauen. Hey, gerade sind so viele Theorien über diese Krise und über diesen Virus und über den richtigen Umgang im Umlauf und Leute streiten sich darüber, über die Wahrheit und über die Deutungshoheit und wir merken, dass Experten und Politiker, viele Leute wissen nicht und wir fragen uns, wem können wir vertrauen? Hey, was ist wirklich wahr und boah, kommt das womöglich wirklich noch aus dem Labor in China und was ist da wohl irgendwie alles der Hintergrund? Hey, keine Ahnung und ich weiß es auch nicht, aber mir ist so wichtig, dass ich weiß, wem ich vertrauen kann und Jesus kann ich vertrauen. Hey, wenn wir verstehen wollen, was diesen ausgestoßenen, aussätzigen Mann bewegt hat, als er zu Jesus kommt, müssen wir uns eigentlich nur anschauen, was er gesagt hat. Und er sagt zu Jesus, und es ist interessant, wie es formuliert ist, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Er sagt auch nicht, wenn du willst, kannst du mich heilen, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Er sagt, nein, nein, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und in meinen Augen sagt er durch diese Formulierung drei Dinge. Nummer eins, er sagt, Jesus, auf deinen Willen kommt es an. Das hat was wirklich Majestätisches. Ihm ist klar, dass Jesus selber der souveräne Stellvertreter Gottes ist. Und er sagt, Jesus, hey, ich habe ganz klar einen Wunsch und einen Willen für mein Leben. Ich möchte gesund werden, ich möchte wieder zurück in die Gesellschaft. Aber Jesus, ich verstehe, dass du der König dieses Universums bist und dass du der Herr bist. Ich sage, hey, was immer du willst, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und ich liefere mich dir komplett aus. Und ich liefere mich deinem Willen komplett aus. Ich will mich nicht zum Maßstab machen, sondern dich. Und zweitens sagt der Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Also er hat absolutes Vertrauen in die Fähigkeiten. Er sagt, Jesus, du bist der, der mit allem fertig wird. Das ist ein Riesenkompliment, was er Jesus immer wieder macht. Er sagt, Jesus, du bist der größte Fisch im Teich. Nicht meine Krankheit, nicht meine Lebensumstände. Du bist es. Und zum dritten sagt er, Jesus, ich bin mir aber nicht ganz sicher, was du willst. Wisst ihr, er hatte überhaupt keine Zweifel an den Fähigkeiten von Jesus. Er hatte keine Zweifel an seiner Macht, aber er hatte irgendwo tiefe Zweifel daran, dass Jesus es gut mit ihm meint. Jesus, ich weiß nicht, ob du gute Gedanken für mein Leben hast. Ich bin mir nicht sicher, ob du es in eine richtige, in eine gute, in eine positive Richtung lenken willst. Jesus, ich weiß gar nicht, wie du mein Leben bewertest, wie du es anschaust. Ich weiß gar nicht, ob ich es in deinen Augen wert bin, dass du was für mich tust. Alle denken, ja, Gott hat mich bestraft mit meiner Krankheit. Und ehrlich gesagt, Jesus, mir würden ja ein paar Dinge einfallen, für die ich Strafe verdient hätte. Ich bin kein perfekter Mensch. Und Jesus, weißt du, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass irgendwer es gut mit mir gemeint hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Meinst du es gut mit mir? Und ihm war ganz klar, dass Jesus ja sein Leben völlig durchschaut, dass er nichts vor Jesus verstecken kann. Und er fragt, meinst du es gut mit mir? Willst du trotzdem was für mich tun? Ich finde das so spannend. Dieser Mann wusste, es kommt alles darauf an, was Jesus will. Sein Wille bestimmt meine Wirklichkeit. Er definiert das Universum und auch mich. Und dann erfahren wir drei Dinge, die zeigen, wie Jesus über ihn gedacht hat. Nummer eins, das heißt, Jesus war von tiefem Mitleid ergriffen. Keine Ablehnung, kein Angewidertsein, keine Vorwürfe, obwohl er den Dreck dieses Mannes, auch den inneren Dreck dieses Mannes kannte. Sondern tiefes Mitleid. So wie das hier formuliert ist, heißt es eigentlich, Jesus war bis in sein tiefstes Inneres vom Schicksal dieses Menschen betroffen. Weißt du, Jesus, der bleibt nicht auf sozialer Distanz und auch nicht auf emotionaler Distanz. Gott ist zutiefst bewegt, wenn er unser Leben anschaut und besonders, wenn er das anschaut, was wir erlitten haben. Soll ich dir was sagen? Gott tut weh, was dir weh tut. Und ich sage das ganz bewusst so. Und zweitens streckt Jesus seine Hand aus und er berührt ihn. Weißt du, was ich glaube? Dass dieser Mann wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr von einem gesunden Menschen berührt worden ist. Und religiös gesehen war es für Jesus verboten, diesen Aussätzigen zu berühren. Aber Jesus sagt, nein, ich weiß, wie das Alte Testament wirklich gemeint ist. Es ging nicht darum, Menschen auszugrenzen. Und ich bin sowieso der, der die Gebote gegeben hat. Ich tue es. Und Jesus, der hatte auch keine Angst vor Ansteckungsrisiko. Jesus dachte nicht, dass er diese Krankheit bekommen könnte. Und so war es auch nicht. Ja? Wenn Jesus uns berührt, dann wird er nicht krank, dann wird er nicht dreckig, sondern wir werden gesund und wir werden sauber. Und dann sagt Jesus etwas, so kurz und klar, wie es nur geht. Und ich glaube, das muss wie eine absolute Erlösung für diesen Mann gewesen sein. Er sagt, hey, ich will. Du fragst dich, was mein Wille ist. Du fragst, wie ich dich sehe. Du fragst, ob ich es gut meine. Ich sag's dir so kurz, wie ich es nur kann. Hey, mein Freund, ich will. Sei gereinigt. An der Stelle ist es, glaube ich, egal, ob ich zu Menschen spreche, die schon in einer echten Beziehung mit Jesus leben oder zu Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Wenn wir über Gott nachdenken oder ja, sogar mit ihm im Gespräch sind, dann fragen wir uns doch ganz oft, Gott, meinst du es eigentlich gut mit mir? Und zwar nicht so allgemein nur. Ja? Das schieben wir manchmal vor, dass wir sagen, Herr, was ist mit all dem Leid in der Welt? Warum lässt du das zu? Wie kannst du nur? Warum? Aber in unserem Herzen ist es, glaube ich, oft viel persönlicher. Du fragst eigentlich, was ist mit mir, Jesus? Was hast du für Pläne für mich? Warum habe ich solche Sachen erleben müssen, wie ich sie erlebt habe? Warum stecke ich da gerade drin? Und uns ist auch klar, wenn Gott existiert und wenn er diesen Namen auch verdient, Gott, dann liegt es nicht an seiner Macht, ja, ob er etwas für uns tun kann und ob er etwas Gutes mit unserem Leben anstellen kann. Die Frage ist auch bei uns eigentlich die, will er denn auch? Und wenn ich Dinge erlebe, die nicht gut sind, was ist dann? Meint er es trotzdem gut? Und ich glaube, die Art, wie Jesus hier handelt, zeigt, er meint es gut. Er leidet mit, wenn du leidest. Es tut ihm weh, was dir weh tut. Und deswegen ist er eigentlich auf diese Erde gekommen, um das, was uns weh tut, was uns kaputt macht, was uns dreckig gemacht hat, ein für alle Mal wegzutragen, indem er selbst am Kreuz absolute Isolation, absolute Einsamkeit, absolute Zerstörung erlebt hat. Er ist mitten in unser Leid hineingekommen, um uns eigentlich frei zu machen. Und auch jetzt, wo wir auch immer drinstehen, mitten in dem, wo wir sind, möchte er uns immer wieder berühren und uns trösten und uns Sicherheit geben. Und er will auch immer wieder mit uns reden, so wie es Jesus hier auch gemacht hat. Ich glaube persönlich, dass wir nicht einfach dieses Ich will von Jesus nehmen können und sagen können, boah, er hat einmal gesagt, ich will, also bei allem, was ich mir wünsche, kann ich immer voraussetzen, dass Jesus auch immer will. Nein, ich glaube, das ist nicht so. Jesus schaut manchmal weiter und tiefer und er weiß manchmal viel besser, was für uns gut ist. Und er weiß manchmal, er sieht da Dinge, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und manchmal ist er sogar überzeugt, dass es gut ist, durch schwierige Zeiten für uns zu gehen, weil er uns dadurch formen kann. Und manchmal sind das einfach nur die Folgen davon, dass sich diese Welt insgesamt von Gott verabschiedet hat und eigene Wege gehen wollte. Aber eins dürfen wir diesem Ich will von Jesus auf jeden Fall entnehmen, dass er es immer gut mit uns meint, dass er uns immer begegnen will, dass er immer uns berühren möchte, dass er immer zu uns reden möchte und uns ermutigen möchte. Aber ich will dich fragen, ganz bewusst heute, hast du auch den Mut, dich Jesus so anzuvertrauen, wie es der Aussätzige getan hat? Hast du den Mut zu sagen, Herr, wenn du willst? Ich glaube, wir müssen mit diesem selben Respekt vor den König Jesus kommen, wie dieser Aussätzige es hier getan hat. Wir müssen uns Jesus genauso ausliefern, wie er das gemacht hat. Und ich glaube, eine Sache gibt uns dazu die Kraft, das ist nämlich das, was ich gerade gesagt habe, dass wir auf jeden Fall wissen dürfen, dass Jesus es gut mit uns meint und dass er das Beste für uns will. Wir erleben das gerade als Familie, wir erleben das gerade auch ganz persönlich, auch ich ganz persönlich. Als Gemeinde wisst ihr mittlerweile, dass wir wechseln werden, dass wir die Leitung einer anderen Gemeinde übernehmen werden und von daher müssen wir jetzt hier kein Geheimnis mehr draus machen. Und das ist gar nicht leicht. Wir haben da auch viel Unsicherheit, viele Dinge, von denen wir gar nicht wissen, wie sie kommen. Es ist kein gemachtes Nest, in das man da irgendwie sich hineinbewegt, sondern es sind viele Unklarheiten da. Und ich habe was erlebt. Ich hatte irgendwie, ja, beides denke ich. Einerseits den Wunsch und einerseits auch den Eindruck, dass Gott uns etwas Bestimmtes geben möchte. Nämlich, dass er nach so vielen Jahren in dieser relativ kleinen Mietwohnung für eine fünfköpfige Familie uns ein Haus schenken möchte. Und zwar ein Haus, was uns gehört. Und wir haben wie wild gesucht danach. Und es gab manchmal schon Situationen, wo wir ganz nah dran waren, wo Leute uns für ein absolut geniales Haus einen perfekten Preis gemacht haben. Und wir dachten plötzlich, boah, das ist ja abgefahren. Gott tut ein Wunder. Die sind bereit, einfach mal das Ding 100.000 Euro weniger kosten zu lassen als gedacht. Und dann haben sich Dinge immer wieder zerschlagen, immer wieder zerschlagen, immer wieder gab es irgendwas. Und ich war total frustriert, das hat mich fertig gemacht. Andere Dinge kamen noch dazu, gerade Anfang von dieser Woche. Und ich habe zu Gott gesagt, boah, es ist alles so übel. Ich hatte echt so einen kleinen Zusammenbruch und habe gedacht, Gott, ich habe da keine Lust drauf. Und wisst ihr, irgendwann habe ich genau so mit Jesus geredet. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dass du uns in diese neue Stadt rufst. Ich weiß, dass du uns in diese neue Gemeinde rufst. Das ist, was ich weiß. Und ich meinte, gehört zu haben, dass du uns auch ein Haus schenken möchtest. Aber Jesus, eins will ich dir sagen. Ich mache dir keine Bedingungen in meinem Leben. Keine Bedingungen. Ich werd dir nicht sagen, auch nicht an dieser Stelle, Jesus, nur wenn du das tust, dann werde ich das und das tun. Jesus, nur wenn du was für mich tust, dann werde ich Vollgas geben in dieser neuen Gemeinde, dann werde ich alles geben und so weiter. sondern ich habe zu Jesus ganz neu gesagt, Jesus, ich mache dir keine Bedingungen. Ich werde so leidenschaftlich, wie ich nur kann, dir dienen. Ich werde so leidenschaftlich, wie ich nur kann, von dir reden und ich mache dir keine Bedingungen. Und ich verabschiede mich von diesem Götze, der es schon fast geworden ist, dass ich irgendwie ein Haus besitzen muss und all diese Sachen, sondern ich sage, Jesus, es ist mir alles völlig egal, wo du uns hinführst, wo wir leben werden, wie wir leben werden. Ich werde alles nehmen aus deiner Hand, weil ich weiß, dass du es gut meinst, weil ich weiß, dass du weiterschaust und weil ich weiß, dass du absolut vertrauenswürdig bist und dass du die wirklich wichtigen Dinge auf jeden Fall in mein Leben hineinbringen wirst, dass du mich mit den Dingen auf jeden Fall segnen wirst, die wirklich notwendig und gut für mein Leben sind. Und wisst ihr, was ich dann auch noch erlebt habe? Ah, Gott, der dient uns manchmal so anders. Jesus dient uns manchmal so anders, als wir uns vorgestellt haben. Wirklich Anfang dieser Woche, da war diese Nachricht, dass das mit dem Haus nicht klappen wird. Da waren ein paar andere echte Hiobsbotschaften, Dinge, die wirklich blöd waren. Und es kam alles so boom, 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 5 Sachen. Und ich dachte mir, boah, jetzt langt es mir langsam. Ja? Und dann saß ich da und dachte, Gott, was machst du jetzt, um mich wieder hochzuholen? Ich dachte, hey, schenk uns jetzt ein Haus, dann bin ich ruckzuck wieder oben. Aber Jesus hat es anders gemacht. Hey, das Erste war, dass mir jemand hier aus der Gemeinde eine richtig tolle, wertschätzende Nachricht geschrieben hat. Es waren eigentlich mehrere Leute, aber es kam so richtig in diesem Moment, es kam genauso wie diese negativen Nachrichten, kamen plötzlich die guten Nachrichten. Boom, 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 innerhalb von kürzester Zeit. Es war so viel Wertschätzung schwang damit, so viel Positives, so viel Dankbarkeit. Das hat mich richtig aufgebaut. Dann ein Freund, mit dem ich mich nicht regelmäßig treffe, aber wirklich ein guter Freund. Er schreibt mir plötzlich ganz spät am Abend eine WhatsApp-Nachricht, sagt, Öli, ich musste immer wieder an dich denken. Was ist los? Wie geht's dir? Ja? Das Gleiche habe ich dann noch ein zweites Mal erlebt mit dem anderen Freund. Dann hat sich einer, eigentlich ein neuer Freund bei mir gemeldet, den ich in Australien kennengelernt habe, mit dem ich dort war als Guide. Und er sagt, hey, Michael, ja, ich würde gerne mit dir FaceTimen und so weiter, Videochat machen, möchte mit dir reden. Und habe dann mit ihm einen ganz tollen Chat gehabt. Der war so aufbauend und wertschätzend und so weiter. Und ich habe erlebt, dass so sehr, dann hat sich noch jemand bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, ich bin bereit, dir praktisch hier und da zu helfen. Und ich habe gemerkt, boah, da waren diese Niederschläge und Jesus bringt Dinge, die mich wieder aufrichten. Und da habe ich gemerkt, hey, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorgestellt habe manchmal. Ich meine, dieser Blinde, hey, der hat das ja bekommen, was er sich gewünscht hat. Dieser Aussätzige. Und ich erlebe das auch ganz oft. Und weißt du, wenn ich sage, Jesus, wenn du willst, wenn ich auch so mit ihm rede, so dieses Vaterunser-Ding auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann meine ich damit nicht irgendwie Fatalismus, oh ja, mach einfach mit mir, was du willst, komm, schlag mich, hau mich nieder und so weiter. Nein. Das heißt für mich, dass ich mit aller Kraft immer wieder Jesus suche. Ja, die Geschichte, die direkt nach dieser Geschichte von dem Aussätzigen kommt im Markus-Evangelium, ist die, wo 4 Leute das Dach abdecken von so einem Bungalow und ihren Freund da reinlassen und nichts und niemand, die ganze Menschenmasse und was alles los ist, kann sie davon abhalten, ihren Freund vor Jesus zu bringen. Diese Art habe ich auch. Ich meine nicht, dass ich einfach sage, oh ja, passiere und so weiter. Nein, ich suche Jesus auch immer wieder mit aller Kraft. Aber ich bin auch bereit, mich ihm auszuliefern, weil ich so viele Male erfahren habe, dass er es wirklich gut mit mir meint. Und ich will dich einfach ermutigen, dass du das auch tust. Du darfst diese beiden Dinge mitnehmen für dein Leben. Hey, deine Quarantäne ist beendet. Jesus ist am Kreuz in die absolute Einsamkeit gegangen und er hat die absolute Schande ertragen dort vor der Weltöffentlichkeit, ja, auf dieser Bühne vor Jerusalem, die Golgatha heißt. Und hat so gelitten und ist so verachtet worden, damit du nie wieder verachtet werden musst, damit du all deinen Dreck, all deine Schuld, all den Mist deines Lebens loswerden kannst. Du brauchst dich nicht vor Jesus zu verstecken mit nichts. Du darfst zu ihm kommen und du darfst wissen, ja, da wo Jesus in dein Leben kommt, da wo der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes kommt, da werden sich auch Dinge verändern. Ja, wo du das nicht erlebst, da sage ich dir, du erlebst noch nicht die volle Kraft des Evangeliums. Da geht noch mehr. Bring ihm deinen Dreck. Bring ihm auch das, was du jetzt gerade merkst, was dich wirklich verunreinigt. Verstehst du? Über diesen Menschen haben alle gedacht, der ist unrein. Wir sind oft wirklich unrein, nicht wegen der Dinge, die äußerlich an unserem Körper zu sehen sind, aber wegen der Dinge, die in unserem Herzen vorgehen, in unseren Gedanken vorgehen, wegen der Dinge, die vielleicht niemand weiß, die so die du vielleicht versteckst vor allen Menschen und auch vor Gott. Aber ich will dir sagen, bring sie und lass dich verändern. Aber auf keinen Fall musst du dich noch vor Gott verstecken. Und gleichzeitig darfst du wissen, du darfst Jesus vertrauen. Und zwar ohne Bedingungen. Er ist der König, aber er ist auch ein guter König. Ich wünsche dir Gottes Segen. Amen.
Vielen Dank, Uli, für deine Predigt. Es ist eine richtig coole Predigtserie, Promise Keeper. Und wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen noch kommen wird. Sei auf jeden Fall noch dabei. Und jetzt möchte ich dir Werbung machen, dass du dich bei uns melden kannst. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn dir die Predigt gefallen hat, wenn du Fragen hast an uns, wir würden echt gerne mit dir in Kontakt treten. Deswegen melde dich hier gerne bei diesen Kontaktdaten und ja, wir werden uns auf jeden Fall bei dir melden. Und genauso möchte ich dich ermutigen, für unsere Gemeinde zu spenden. Hey, wir haben echt viel Segen erlebt in dieser Zeit und wir wollen trotzdem auf Gott weiter vertrauen und wir wollen euch ermutigen, auch weiterhin treu zu geben, was Gott euch aufs Herz legt. Hey, ich will euch Danke sagen für alle die, die treu ihren Zehnten geben, die immer ihren Beitrag überweisen. Aber ich will euch ermutigen, wenn ihr es aufs Herz habt, dann gebt auch mehr. Wir freuen uns da immer wieder drüber. Vielen Dank euch. Und jetzt darf ich euch noch eine schöne Woche wünschen, einen schönen Sonntag und ja, eine gute Zeit. Bis dann.